Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Schriftsteller Sava Cenoçak. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, ich freue mich auch.
Wir sind heute wieder mittendrin mit unserem Gespräch über die Nachrichten dieses Tages in den Nachrichten und den Lagen dieses Tages. Aber ich gebe uns einmal die Chance zu entfliehen in die gute alte Zeit.
Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Willy Brandt, unverkennbar. Heute vor 50 Jahren wurde er zum Bundeskanzler gewählt. Dieser Satz ist eine Woche später dann gefallen in seiner Regierungserklärung. Herr Cenoçak, wir können uns ja heute bei all den Themen immer wieder die Frage vornehmen, was hätte Willy getan?
Ich glaube, er hätte sich wahrscheinlich etwas früher um die Probleme bemüht, die wir jetzt haben. Wenn man bedenkt, dass er doch der Politiker war, der den Nord-Süd-Dialog angestrengt hat in den 70er Jahren. Mhm. Und was für Probleme wir jetzt haben, das hat ja sehr, sehr viel damit auch zu tun. Das vergessen wir oft, nicht? Die Entspannungspolitik. Das ist ein riesen Wurf eigentlich, wo Europa und vor allem auch Deutschland, das geteilte Land, wieder sichtbar geworden ist als Akteur.
Entspannungspolitik ist ein gutes Stichwort, zumindest mal vom Wortklang her. Das könnten wir wahrscheinlich gerade groß gebrauchen in dem Großkonflikt, der diese Tage bestimmt, die Lage in Syrien und die Rolle der Türkei. Das besprechen wir gleich. Ein großes Thema dieser Tage, die türkische Invasion in Nordsyrien. Thema heute auch unter anderem durch Aussagen des deutschen Außenministers, durch Heiko Maas am Abend im ZDF, der eine klare Bewertung vorgenommen hat. Man glaube nicht, dass ein Angriff auf kurdische Einheiten völkerrechtlich legitimiert sei oder legitimierbar.
Und wenn es keine Grundlage im Völkerrecht gibt für eine solche Invasion, dann ist sie auch nicht im Einklang mit dem Völkerrecht.
Sagt Heiko Maas, mein Gast heute, der in der Türkei geborene und auch dort aufgewachsene, zumindest in den ersten Jahren aufgewachsene Schriftsteller Sava Cenoçak. Sie sehen das etwas anders.
Nee, das sehe ich überhaupt nicht. Das ist völkerrechtswidrig. Es macht nur nichts. Also was heißt das denn? Ja. Das ist völkerrechtswidrig. Was passiert denn in Syrien seit 2011?
Okay, das heißt, das ist
was mich wahnsinnig macht an unserer Politik zurzeit.
Ja, kurze Frage.
Volksverdummung. Ja?
Wenn man feststellt, es ist völkerrechtswidrig, Sie würden ihm da sogar mit ihm übereinstimmen.
Ich sehe keinen Grund, warum die Türkei heute militärisch in Syrien einmarschiert. Es hätte aus meiner Sicht viele diplomatische Wege gegeben, hier zu verhandeln und zu schauen, wie kann man die Grenze sicherer machen. Soweit ich das beurteilen kann, ich bin kein Militärexperte, wurde über diese Grenze nicht in die Türkei hineingeschossen. Diese Verbindung, die die Türkei herstellt über die PKK, das ist natürlich eine Organisation, die tatsächlich seit 40 Jahren mit der Türkei Krieg führt, wobei auch nicht die ganze Zeit, das muss man auch sagen, muss man eben auch sehr widersprüchlich und differenziert sehen. Da ist natürlich schon ein Schwachpunkt, sagen wir mal, der deutschen oder westlichen Argumentation, das kann man so sehen, aber ein Krieg hätte das nicht bedurft. Aus meiner Sicht, man sieht es ja auch, dass dann relativ schnell zu dieser Auszeit jetzt gekommen ist, dass das eben auch anders zu lösen ist.
Die Waffenruhe, die bis morgen gilt,
ich weiß nicht, ob es uns weiterbringt, hier 2000 Kilometer weiter weg, so am Tisch solche Gespräche zu führen. Was passiert eigentlich vor Ort? Woran leiden die Menschen? Was ist dieser Krieg? Daran müssen wir doch arbeiten. Und das haben wir seit Jahren versäumt. Und wir haben erst aufgeschrien, als die Flüchtlinge an unseren Grenzen standen. Und das ist viel zu spät. Und das ist nach wie vor, haben wir nichts daraus gelernt. Das ist das Problem. Die Türkei hat 4 Millionen Flüchtlinge. Weitere 4 Millionen Flüchtlinge sind in Europa, in verschiedenen Ländern. In Syrien selber sind noch mal 10 Millionen Menschen vertrieben worden. Das sind doch wahnsinnige Phänomene, die passiert sind. Und dass da es nicht geschafft wird, dass man im Land selber, in Syrien, einen Zustand herstellt, der den Menschen das Leben sichert, das finde ich die eigentliche Tragik.
Was könnte denn ein deutscher Außenminister dann tun, außer solche Statements zu machen oder anstelle solcher Statements zu machen? Könnte er was tun? Oder so wie Sie das darstellen, klingt das ein bisschen so, als sei das Versäumnisse, die lange zurückliegen und deren man nicht mehr Herr wird.
Absolut richtig. Aber man muss natürlich, wenn man in die Zukunft schaut, muss man natürlich schauen, dass dass die Amerikaner schwächer geworden sind. Man muss mit den Russen verhandeln, das ist sehr wichtig. Die Russen haben praktisch alle Karten im Moment in der Hand. Das wird man morgen sehen, wenn Erdogan auf Herrn Putin trifft. Und man muss Europa zurückbringen. Nur, wie kommt Europa zurück?
Das ist, ich hätte einen konkreten Vorschlag. Europa,
oder das ist das nicht ist, nur Deutschland.
Ja, ne? Ja, ich hätte einen konkreten Vorschlag, ist nicht meiner, sondern von Roderich Kiesewetter, dem CDU-Außenpolitiker, der sagt, diese Zone, um die es da jetzt geht, man könne daraus eine humanitäre Schutzzone machen.
Ja, das bräucht, ist doch das türkische Argument von Anfang an gewesen.
Ja, aber mit europäischen Soldaten gefüllt und gesichert, das wären aber etwa, so seine Berechnung, 30.000. Wäre das ein politisches Bekenntnis, ein Engagement, wo Sie sagen würden, das könnte auch die Fehler wettmachen, diesen Syrien-Konflikt so lange unbeachtet gelassen zu
Natürlich, sagen? Es geht auch voll um Folgendes. Es geht doch darum, die Lebensräume der Menschen zu sichern. Und wie sieht denn dieses Nordsyrien eigentlich aus? Wie sah es denn früher aus? Wir haben doch keine Ahnung drüber. Wir reden alle drüber, aber keiner weiß es. Das ist nicht ein 90%, 80%, 70% von Kurden bewohntes Land. Das ist ein Land, das von Arabern, von Kurden, von christlichen Gruppen, von Armeniern etc. 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 gewohnt wird. Ja, über Jahrhunderte hinweg. Das ist das sozusagen ist ein gemischtes Land, wie sehr viel im Nahen Osten ja auch sehr gemischt ist. So, jetzt geht es darum, da die Türkei ja meint, gegen die Kurden, beziehungsweise gegen die PKK und ihre Ableger einen Krieg führen zu müssen, darüber kann man streiten, ist das nötig oder nicht, lange Geschichte, muss man die Gebiete, wo die Kurden leben, sichern. Das ist schon mal sehr wichtig. Das ist aber nicht ganz Nordsyrien. Mhm. Und das ist jetzt, was ja eigentlich passiert ist, dass im Grunde genommen, das wird man sehen, denke ich mal, dass die syrischen Soldaten oder auch Russland in diese Gebiete hineingehen. Das ist natürlich auch keine gute Lösung im Endeffekt, ja, weil wie weit kann man Assads Armee trauen, ja, was Menschenrechte angeht, bitte sehr, oder Russland. Das heißt, es wäre wichtig, tatsächlich eine internationale Truppe, ob das eine europäische sein muss, weiß ich nicht, eine UNO-Truppe, auch durchaus mit der Beteiligung der Türkei oder auch der angrenzenden Länder, Irak wäre auch eine Möglichkeit, dass man, es sind ja zum Beispiel irakisch-kurdische Kräfte gewesen, die am Anfang die Schlacht um Kobani mitgeschlagen haben, wo dann die IS zurückgeschlagen worden.
Ja,
das ist eine regionale Lösung mit einer internationalen.
Das ist ja das Interessante. Dann kann man das auflösen. Ja, das ist ja das Interessante aus einer westlichen europäischen Perspektive, dass die Kurden sowohl im Irak als auch dann in Syrien so etwas geworden sind wie die verlässlichste Partner, zum Beispiel im Kampf gegen den IS. Oder ist das aus Ihrer Sicht ein Scheinbild,
ein Trugbild? Das ist aus meiner Sicht ein Bild, das so aus der Geschichte heraus entstanden ist. Das ist nicht der Punkt, worum es im Kurdenkonflikt geht. Es geht darum, dass hier ein Volk, 30 bis 40 Millionen Menschen, ohne Staat lebt, ja, im Nahen Osten. Das ist historisch so entstanden. Das führt zu gewissen Verwerfungen. Ich finde, die türkische Republik hat hier ein wirklich etwas aufzuarbeiten. Ansätze dafür gab es in der ersten Regierungshälfte von Herrn Erdogan. Die hat er leider alle in den Müll geworfen, ja. Und wir sind zurück in dem Konfliktdenken. Es gibt aber auch unter den Kurden Kräfte, die einfach nur auf Gewalt setzen, ja, die diesen Konflikt nur gewalttätig lösen wollen. Man muss raus aus dieser Gewaltspirale. Und wie kommt man da raus, dass man ehrlich miteinander spricht, dass Türken und Kurden wieder an den Tisch gehen? Das ist im Moment gar nicht sichtbar. Da muss man Herrn Erdogan hinbringen, weil es gibt ja eine Partei in der Türkei, tatsächlich eine legale Partei, die an den Wahlen teilnimmt, die kurdische Interessen vertritt, HDP. Mhm. Wie viele Stimmen hat diese Partei in den letzten Wahlen immer gewonnen? Um die 6 Millionen. 6 Millionen also Stimmen.
Etwa 10%?
Ja. 6 Millionen Stimmen für eine Terrororganisation. Ja? Das ist doch Unsinn. Das ist Unsinn. Und das muss man Herrn Erdogan klar machen. Und das ist der Punkt, wo man sozusagen einsteigen muss in die Debatte über die Kurden und nicht die IS. Mhm. Ja? Das ist wieder typisch. Da kommt wieder so ein westlicher Blick. Ja? Was nützt uns nicht? Wen können wir wie benutzen? Und das ist weder für die Kurden gut, noch für die Türken, noch für die Region. Wir müssen einen Ausgleich finden für die Völker vor Ort.
Bei dem ganzen Konjunktiven, was man tun könnte, müsste, die Sie da gerade aufführen. Glauben Sie denn, das ist ein bisschen meine Willy-Brandt-Frage heute, was könnte man tun, was hätte er möglicherweise getan? Ja. Glauben Sie denn, dass es da eine politische Einflussmöglichkeit gibt?
Ja.
Der deutschen Regierung beispielsweise?
Absolut. Ja. Auch von der EU.
Und die wird nicht wahrgenommen?
Richtig. Die wird schon seitdem nicht wahrgenommen, seitdem die Türkei, die ja angeblich ein Beitrittskandidat war, also offiziell, seitdem, es gibt keine Türkei-Politik der EU. Es gibt keine Türkei-Politik. Und das ist unverantwortlich. Das ist ein 80-Millionen-Land am Rande der Europäischen Union. Und wir sehen, was für einen Einfluss das auf uns hat. Und wir müssen endlich zu einer Türkei-Politik finden. Das hat nichts mit Beitritt Ja und Nein zu tun. Das wird immer, vor allem im Süden Deutschlands, falsch verstanden. Es geht darum, eine Sicherheitszone zu schaffen für Europa und angrenzende Regionen und ein Verhältnis zu Russland zu finden. Das ist ja, das wird jetzt gerade vergessen. Wir reden jetzt ganz ohne Russland, ganz typisch übrigens. Ja? Russland ist der eigentliche Akteur geworden in Syrien, auch dank unserer Politik, die ein Scherbenhaufen ist. Und deswegen sollte Herr Maas oder auch andere, Herr Maas ist ja gar nicht maßgebend, sondern es gab ja schon Politik vorher. Wissen Sie, der einzige Politiker in Deutschland, der im Grunde genommen eine Ahnung, ein bisschen, hatte in die Richtung. Das war Herr Steinmeier, das ist unser Bundespräsident.
Okay, immerhin ist er Bundespräsident.
Genau, aber er hat sich nicht durchgesetzt. Und das ist wichtig, dass er, ich glaube, das ist wichtig, dass diese Stimmen, die es ja in der deutschen Politik auch gibt, die vielleicht ein bisschen leise sind im Hintergrund, dass man auch mitbekommt, was eigentlich noch möglich ist. Ja.
Wir machen einen Sprung zurück. 50 Jahre. Am 21. Oktober 1969 wurde ein Bundeskanzler gewählt, aber nicht irgendeiner, sondern Willy Brandt, der erste sozialdemokratische Bundeskanzler.
Willy Brandt hatte ein Programm, das von der Außenpolitik über die Sozialpolitik bis in die Kulturpolitik hineinreichte. Dadurch ist es ihm gelungen, nicht nur große Teile der Arbeiterschaft zu halten, zu gewinnen, sondern auch große Teile des Bürgertums. Diesen Spagat hat die SPD in früheren Jahrzehnten nicht so gut gekonnt und heute kann sie ihn auch nicht. Sie sollte versuchen, an diese Tradition des Spagatabschreitens anzuknüpfen und sich darum bemühen, eine Mehrzahl von sozialen Gruppen und Zielsetzungen zu bedienen.
So sagt es und sieht es der Historiker Jürgen Kocker heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur heute Morgen im Interview. Das kann man in ganzer Länge hören. An meiner Seite ist Sava Cenuçak, Schriftsteller, Anfang der 70er Jahre aus der Türkei nach München gezogen mit seiner Familie. Bleiben wir erstmal im Erinnern. Das war dann also auch Ihr Kanzler gleich.
Das war mein Türöffner nach Deutschland. Das ist ganz persönlich bei mir, weil ich bin ja Ende Februar 70 nach Deutschland gekommen, 8 Jahre alt. Und ich kann mich noch sehr genau an dieses Bild, an diesen Kniefall erinnern. Und ich habe das nicht verstanden, warum ein so wichtiger Politiker so einen Kniefall macht. Das musste mir erst erklärt werden. Einen besseren Einstieg in die deutsche Geschichte hätte ich mir nicht vorstellen können. Und das hat mich dann natürlich begleitet. Also meine ganze Politisierung und in den 70er Jahren auch dieser Nord-Süd-Dialog.
Der ja kam nach seiner Kanzlerschaft,
absolut,
das hat als SPD-Vorsitzender vorangetrieben.
Richtig, bis in die 80er Jahre hinein. Ja. Und es waren ja auch sehr bewegte Zeiten, das wird ja immer so oft vergessen, nicht, weil wir jetzt so ereignisreich dastehen, denken wir das jetzt für uns nur. Nein, das waren die 70er Jahre, diese ganze Entspannungspolitik. Es hat einen mitgenommen und mitbeschäftigt. Und da sieht man, wie wichtig es ist, dass es solche Integrationsfiguren gibt.
Sie haben gerade gesagt, es hat einen mitgenommen und beschäftigt. Das Faszinierende an diesem Mann ist ja, welche Faszination er heute noch ausübt. Vielleicht verblasst es etwas, aber auch bei meiner Generation, Jahrgang 78, funktioniert das auf jeden Fall noch. Haben Sie eine Erklärung
dafür? Er hat was bewegt, er hat die Menschen bewegt. Und Bewegung in der Politik, das ist das, was wir heute vermissen. Deswegen meine ich ja, dieses Reden, man sollte lieber weniger reden, wenn man nichts zu sagen hat. Das ist ganz entscheidend. Leider ist in der Politik ja umgekehrt heute. Und das tut den Menschen weh, muss ich sagen, in der Seele, im Hirn. Und das ist das, was uns so ein bisschen auch überfordert, wo wir sagen, wie kann man einen Gesprächsfaden wieder aufnehmen? Das ist doch was ganz Existenzielles. Das ist ein großes Thema, ein großes Menschheitsthema. Weil jenseits des Gesprächsfadens ist der Krieg. Und das spüren wir auch. Das ist nicht irgendwie überwunden, sondern es ist immer da. Und dieser Gesprächsfaden, der ist manchmal sehr dünn. Und der muss aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden, damit er überhaupt sichtbar wird. Und das sind Fähigkeiten, die, glaube ich, in den 70er Jahren hier und da, wir müssen ja auch daran erinnern, wie sich die Gesellschaft verändert hat in den 70er Jahren. Das hat ja auch sicherlich mit diesen, nicht nur mit Willy Brandt, aber auch eben mit dieser Politikphase zu tun.
Aber wahrscheinlich muss man auch gerade einer heutigen Politikergeneration gegenüber fair sein, indem man auch das betont. Es waren natürlich auch Zeiten, in denen auf einmal ganz viel möglich wurde, auch möglich gemacht wurde, zum Beispiel durch Politik, wie er gemacht hat, aber eben auch ganz viel in Bewegung war. Diese unglaubliche Wohlstandsentwicklung, die kam, bei der man auch zunächst am Anfang das Gefühl hatte, das wird nie aufhören. The sky is the limit.
Ja, aber sind die Zeiten heute so anders? Wir stehen jetzt auch vor ähnlichen großen Herausforderungen. Schauen Sie, wir stehen vor der Herausforderung, unsere offene, freie Gesellschaft neu zu definieren. Was heißt das eigentlich, Freiheit? Was ist Meinungsfreiheit? Was für einen Wert hat das? Das sind alles Dinge, die wir ja auch wieder zurückgewinnen müssen.
Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir da eher in einer Verteidigungssituation sind. Wir haben etwas und haben, glaube ich, durch die Bank das Gefühl, da könnte etwas verloren gehen, was erreicht wurde. Und die Zeit ist vielleicht auch ausgedrückt durch einen Punkt, an dem man war und wo man auch durch Personen wie Brandt ausgedrückt das Gefühl hatte, und jetzt geht es nochmal richtig los.
Ja, wir müssen lernen, dass das, was wir für uns gut heißen, auch für andere gut sein kann. Und dass es nicht ein Verlust für uns ist, wenn andere auch freier leben. Ja. Und das müssen wir lernen, glaube ich. Das hat, glaube ich, Brandt, deswegen komme ich wieder auf den Nord-Süd-Dialog zu, schon verstanden. Dass es eben auch darum geht, Wohlstand, Sicherheit, Freiheit, dass man Werte auch sozusagen erweitert für die Menschen auf der Welt sozusagen herstellen muss. Ansonsten gibt es keinen Frieden. Und das spüren wir heute.
Ich glaube, es liegt aber wahrscheinlich auch in dieser Faszination für Brandt noch etwas wirklich in der Person selbst. Und ich habe mich immer mal gefragt, was kann das eigentlich sein? Und möglicherweise ist es das, dass man, obwohl er diese Spitzenposition hatte, und Sie haben das ja beschrieben mit dem Kniefall, doch bei ihm immer das Gefühl hatte, dass da wirklich ein Mensch vor einem ist, mit all seinen Schwächen und Fehlern.
Also absolut, ein widersprüchlicher Mensch auch, nicht? Man weiß ja heute auch um seine persönlichen Probleme und so weiter. Das war ja nicht irgendwie ein Rundherum-Sportler, der sozusagen 24 Stunden auf Achse war, sondern Brandt lag ja auch mal lethargisch, depressiv im Bett und hat nicht regiert.
Es soll diese berühmte Szene gegeben haben, wie sein Kanzleramtsminister geklopft hat und gesagt hat, Willi, aufstehen, wir müssen regieren.
Genau, so, nicht? Das ist sehr typisch. Und ich glaube, dass man das so wahrgenommen hat, vielleicht gar nicht mal so während seiner Zeit, aber auch nachher, trägt natürlich zu seinem Bild bei.
Tja. Jetzt wieder die abschließende Frage, die wir heute immer stellen in seinem Umfeld. Es gibt ja die Diskussion, wir haben auch gerade bei Jürgen Kocker, dem Historiker, ja auch den Verweis gehört auf das Heute. Die SPD ist gerade mittendrin, ich glaube in welcher Zählung wir sind, den 10., 12., 13. Nachfolger, nachdem er nicht mehr Parteivorsitzender war, zu finden. Was würde Willi tun? Würde der aus der GroKo aussteigen?
Wer da in der SPD noch dabei ist, die Frage.
Wäre der heute bei den Grünen?
Das weiß ich nicht, aber das ist jetzt noch sehr hypothetisch, ja. Aber ich glaube, dass leider die Entwicklung der Sozialdemokraten in den letzten Jahren gar nicht mal inhaltlich, sondern grundsätzlich eine problematische ist, die auch natürlich mit unserer politischen Landschaft zu tun hat, nicht nur mit der SPD selber. Das darf man nicht nur einfach an der Vorsitzendenfrage aufhängen, sondern insgesamt diese Zielsetzung einer Sozialdemokratie. Wir haben ja eine zweite sozialdemokratische Partei, das vergessen wir immer. Das ist die Linke. Ja. Ja, das ist eine ganz klassische, althergebrachte sozialdemokratische Partei, auch trotz der schwierigen Geschichte. Das will ich jetzt nicht leugnen. Aber trotzdem ist es so.
An der Programmatik.
Genau, an der Programmatik. Und das macht es der SPD nicht einfach, gerade zu stehen.
Willy Brandt ist heute in aller Munde. Die Taz, die Tageszeitung, bedient sich bei einem anderen großen regierenden Bürgermeister, den Berlin, den Westberlin mal hatte, bei Ernst Reuter. Ihr Spekulanten der Welt schaut auf diese Stadt, ist da heute zu lesen auf dem Titel. Und meint den Mietendeckel, der jetzt vom rot-rot-grünen Berliner Senat beschlossen ist. Grob gesagt, 5 Jahre dürfen die Mieten in der Hauptstadt nicht signifikant erhöht werden. Der Schriftsteller Savaş Cenoçak hat dazu bestimmt eine Meinung, aber wahrscheinlich haben sie auch die ein oder andere Frage, die uns bestimmt Claudia van Laak beantworten kann, zugeschaltet jetzt aus unserem Landesstudio. Wir grüßen Sie.
Hallo.
Herr Cenoçak, erstmal Ihre Meinung. Der Mietendeckel, ist das eine angemessene Antwort auf die rasant steigenden Mieten?
Das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass für mich das Wohnen, ein Dach über dem Kopf haben, zum Menschenrecht gehört. Also es ist einfach eine ganz einfache Feststellung. Wie man das dann erreicht, darüber kann man, glaube ich, debattieren, diskutieren. Mhm. Man muss es nur umsetzen. Und das ist bei uns nicht umgesetzt, aus meiner Sicht.
Wie man das erreicht, Claudia van Laak, es gibt eben die Antwort des rot-rot-grünen Senats, in dem man sagt, die Mieten dürfen, ich habe gesagt, nicht signifikant steigen, das heißt Inflationsrate, richtig?
Ja, genau, 1,3% Inflationsausgleich, und das Ganze gilt dann rückwirkend ab Juni. und zwar für 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin, also alle die, die nicht preisgebunden sind, sprich keine Sozialwohnungen sind, für 5 Jahre auf dem Stand eben einfrieren. Und das werden die ersten Mieterinnen und Mieter dann konkret merken, wenn sie umziehen. Normalerweise haben wir das ja so, dass wenn jemand auszieht, jemand Neues zieht ein, dann hebt der Vermieter die Mieten drastisch an und daran wird man es zuerst merken, das ist dann verboten.
Mhm. Eine Frage, ich habe das nicht verstanden. Wird das auf dem Stand von jetzt und heute festgebunden? Oder
genau, ja. Das wird auf dem Stand festgeschrieben und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, das ist nämlich die mögliche Absenkung von Mieten. Da hat sich die Linke durchgesetzt, die wollte das sogar auf breiter Front. Das wird jetzt auch in Einzelfällen möglich sein und zwar wird da der Mietspiegel so von 2013 herangezogen und wenn dann die Miete mehr als 20% darüber liegt, dann kann ein Mieter, eine Mieterin einen Antrag stellen und sagen, ich bin der Ansicht, in meiner Wohnung muss ich eine Wuchermiete bezahlen und dann muss die Verwaltung darüber entscheiden, ob das so ist und dann kann möglicherweise die Miete sogar abgesenkt werden.
Da freut sich die Verwaltung wahrscheinlich.
Ja, da freut sich die Verwaltung und vor allem ärgern sich auch ganz viele, Claudia van Laak. Sie kommen ja gerade von einer Pressekonferenz. Es gibt einen massiven Widerstand dagegen.
Einen massiven Widerstand und zwar natürlich klar von der Bauindustrie und auch von den Vermietern. Da haben sich 13.000 Unternehmen zusammengeschlossen und heute einen Brief veröffentlicht an den Senat und die sagen, lieber Senat, ihr sorgt dafür, dass es jetzt eine extreme Verunsicherung der kompletten Branche gibt. Ich habe zum Beispiel mit einem Unternehmer gesprochen, der hat so ein Dachausbau- und Dachbauunternehmen, der hat gesagt, ihm sind jetzt schon die Aufträge weggebrochen. Er hat für nächstes Jahr überhaupt keinen Auftrag und muss wahrscheinlich Leute entlassen. Was sagt, es gibt eine Verunsicherung jetzt in der Branche und sehr viele Investoren, die halten jetzt ihre Investitionen zurück und es wird auch vermutet, dass es dann zu einem Einbruch kommen könnte beim Neubau und das wäre ja fatal, weil das Problem ist ja, dass die Mieten in Berlin so extrem steigen, hängt ja damit zusammen, dass wir zu wenige Wohnungen für zu viele Mieterinnen und Mieter haben.
Aber ist es nicht so, dass das alles, was da beschlossen ist, eben für Neubau nicht gelten soll?
Das ist richtig. Es gilt für Neubauten nicht, aber zum Beispiel auch diejenigen, die in Anführungsstrichen die Guten sind bei den Vermietern, nämlich die Genossenschaften, selbst die laufen Sturm dagegen und sagen, wenn wir jetzt nicht zumindest moderat erhöhen können, fehlt uns das Geld für den Neubau.
Nee, ich bin ja in der Genossenschaft, meine hat schon erhöht. Nicht? Also die haben schon vorsorglich erhöht.
Vorsorglich erhöht.
Ja, die sagten, das wird jetzt, genau. Also natürlich ganz, ganz gering, aber trotzdem.
Ne? Ja, ich meine, es ist ja auch interessant, ich habe mit Elisabeth Nier erst vor kurzem auch gerade über dieses Instrument gesprochen, Chefreporterin der Wirtschaftswoche, die sagte, naja, die Mieten, die sind ja wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt die Wuchermieten, aber es gibt auch die Leute, die wohnen in 150 Quadratmeter Altbau, wenn sie einen alten Mietvertrag haben, noch für 400, 500 Euro vielleicht.
Das ist richtig.
Haben denn dann auch solche Mieten, wenn zum Beispiel neu vermietet wird, einen sozusagen Bestandsschutz?
Ja, das bleibt so. Der Mietendeckel bedeutet, die Mieten werden eingefroren. Selbst wenn ich als Mieterin, als Mieter gigantisch niedrige Miete bezahle, wird das so bleiben. Und nur wenn jetzt der Vermieter modernisiert zum Beispiel oder auch für etwas für den Klimaschutz tut, dann kann man 1 Euro maximal pro Quadratmeter auf die Miete drauflegen. Aber diese ganz niedrigen Mieten, die werden dann auch bleiben.
Kurze Frage, Herr Cinecak hat das ja angedeutet mit seinem Kommentar, die Verwaltung wird sich freuen. Das sind jetzt erstmal Regelungen. Wir wissen aber ja zum Beispiel auch von der Mietpreisbremse, also dem Instrument, das bundesweit gilt, von der Bundesregierung angestoßen, dass der Teufel im Detail und vor allem in der Überwachung liegt. Ist das möglicherweise ein Gesetz, das letztendlich gute Intentionen hat, aber wunderbar umlaufen werden können, weil man das alles gar nicht kontrollieren kann?
Naja, das große Problem ist ja die geplante oder mögliche Absenkung von Mieten. Die wird jetzt auch noch nicht in Kraft treten. Da muss erst noch das Personal dafür eingestellt werden. 250 Leute braucht da die Verwaltung, um dann auf Antrag eben prüfen zu können, ob die Mieten abgesenkt werden dürfen oder nicht. Und ich glaube, das ist der große Knackpunkt. Funktioniert das überhaupt? Mhm. Und natürlich die Verfassungsmäßigkeit. Ja, da gibt es ja große Zweifel daran, ob das Ganze nicht ein extremer Eingriff ist in die Eigentumsfreiheit. Eigentumsrechte der Vermieter. Also sprich, ist das Ganze überhaupt verfassungsgemäß? Kann man ein Fragezeichen dran machen.
Die Geschichte geht weiter.
Großes Experiment.
Claudia van Laak, Sie werden das weiter für uns beobachten. Vielen Dank für diese Information zum jetzigen Zeitpunkt. Sarah Cernuczak, das ist ja dann ganz wunderbar. Jetzt können endlich wieder die ganzen Künstler und Studenten und Studentinnen nach Berlin kommen.
Wird ja, wunderbar. Ja. Die früheren Zeiten wegen. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
Die Frankfurter Buchmesse ist zu Ende. 300.000 Menschen waren da, deutlich mehr als im Vorjahr. Die werden sich nicht alle für das große Streitthema interessiert haben, aber nichtsdestotrotz, es gab ein Flurgespräch. Wie hältst du es mit Peter Handke, dem Schriftsteller, dem aktuellen Literaturnobelpreisträger? Da gab es die Kritik des diesjährigen Buchpreisträgers, Sascha Stanisic, wegen Handkes Parteinahme oder, da fängt es eigentlich schon an, vermeintlicher Parteinahme für Serbien und Milosevic in den Jugoslawienkriegen. Es gibt auch eine Videoperformance der Schauspielerin Mateja Medet.
Ich kann nicht schlafen.
No, 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 Nobel, Nobel, Nobel.
Nobel geht die Welt zugrunde mit dem Nobelpreis. Stellt euch mal vor, man würde einem Holocaust-Leugner den Nobelpreis geben. Denn in diese Kategorie, da passt nämlich Peter Handke rein. Aha.
Mateja Medet, selbst in Jugoslawien geboren, lässt ihr Alter Ego Lola von Wegen sprechen. Was den Schriftsteller Thomas Melle dazu getrieben hat, in der aktuellen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von einem, Zitat, Schauprozess gegen Peter Handke zu sprechen. So, lieber Sava Cernuczak, jetzt Sie.
Ja, also eine Diskussion, die, ich glaube, nicht wert ist, diskutiert zu werden. Aus dem einfachen Grund, weil wir es schon hatten. Zweitens, diese Überschätzung des Nobelpreises halte ich ja auch für einen für ein Gerücht, es ist halt ein Preis, ja. Ein Preis unter anderem, es gibt viele Preise. Drittens, es ist nicht der Nobelpreis für Frieden, der vergeben wurde, sondern nur Literatur. Also muss man darüber sprechen, sind die Texte von Peter Handke preiswürdig, die er geschrieben hat in seinem Leben.
Mhm.
Und ich denke mal, das ist ein viel zu verspäteter Preis, der hätte Ende der 80er Jahre an Handke vergeben werden müssen, weil die ganz großen Bücher von Handke in den 70ern und frühen 80er Jahren sind, aus meiner Sicht, das ist meine ganz persönliche
Meinung. Ende der 80er Jahre hätte man auf jeden Fall nicht und das Problem gehabt, sich mit seinen Texten aus den 90ern
auseinanderzusetzen. Das dazu. Ja. Ja, Moment, das ist ja schon eine Ungenauigkeit, weil was heißt Texte? Ich meine, der hat sich positioniert in einem Konflikt. So hätte ich mich nicht positioniert, nicht meine Meinung, aber trotzdem ist es eine Position, die man einfach wahrnehmen muss. Ja? Eine Position, über die man heute auch diskutieren kann, wenn man bedenkt, was auf dem Balkan dann später passiert ist. Das ist eine politische Diskussion. Das hat wenig mit der literarischen, ästhetischen.
Aber da fängt es ja an. Es gibt einige, die sagen, nein, darüber kann man gar nicht diskutieren.
Nein, das finde ich schrecklich. Also ich meine, für Schriftsteller ist das kein Standpunkt. Das kann man als Politiker machen oder vielleicht als Propagandist oder wenn man eine bestimmte Parteinahme hat für das. Aber Schriftsteller müssen immer widersprüchliche Fragen stellen und sich auch dem Schmerz stellen, der auch mit solchen Sachen wie Vertreibung, Völkermord, Mord. Also das ist doch das ist das Handwerk des Schriftstellers, dass er da eine Sprache finden muss. Mhm. Man kann sagen, Handke hat hier an diesem, jenen Sätzen diese Sprache nicht gefunden. Das kann man ihm vorwerfen, keine Frage. Aber das kann man nicht machen für seine Romane.
Ich frage mich, was sich da ausdrückt in dieser Debatte. Man könnte sagen, das ist einerseits die überhitzte Debattenkultur, die wir heute haben. Wahrscheinlich hat auch nicht geholfen, dass wir Netzwerke wie Twitter haben, wo sich dann Dinge lautsprecherartig verbreiten und grob geschnitten. Das ist das eine. Man könnte aber auch sagen, und ich finde, jemand wie der Buchpreisträger Sascha Stanisic ist dafür Ausdruck, es ist eben auch Teil unserer Gesellschaft, auch durch die Kriege in Jugoslawien, dass wir Menschen mit einer Betroffenheit haben in unserer Mitte der Gesellschaft, die biografische Betroffenheiten haben und dann sagen, ich kann schlecht damit leben, wenn jemand literarisch damit umgeht, was eine reale Betroffenheit war.
Ja, aber wer soll denn da jetzt Gericht sitzen eigentlich? Ja? Schauen Sie, der Jugoslawienkrieg, diese Zersplitterung Jugoslawiens, sollen wir das jetzt alle gutheißen? Ich heiße das gar nicht gut. Ich finde die Zersplitterung Jugoslawiens eine große zivilisatorische Katastrophe.
Ja, ist die Frage,
das darf man auch mal sagen dürfen.
Ob Slobodan Milosevic derjenige gewesen ist, der dagegen sozusagen in einem positiven
Sinne. Er war nicht der Einzige, der an dieser Zersplitterung verantwortlich war. Er wurde dazu gemacht. Also das ist das Problem. Und da setzt Handke ja auch an. Also da muss man halt mit ihm auch debattieren, diskutieren. Da geht es nicht darum, dass Menschheitsverbrechen begangen werden. Das ist furchtbar. Und das müssen wir natürlich alle verurteilen. Aber wie es dazu kommt, das müssen wir auch verstehen. Ja? Sonst haben wir eben diese unheimlich verkleinerten moralischen Debatten, die im Grunde genommen nichts ergeben.
Ich hatte damals schon, ich war politisch, das war so für mich Erweckungszeit, die Jugoslawienkriege, sich mit den Dingen zu beschäftigen und war ganz klar, sagen wir, wenn wir jetzt mal Seiten aufmachen, auf der anderen Seite, also nicht auf der Handke-Seite. Und gleichwohl habe ich damals schon irgendwie eine gewisse Sympathie dafür gehabt, wie ich eigentlich immer Sympathie für die Leute haben, die, wenn sich alle einig sind, sagen, ich muss da hingehen, ich muss da gucken, wo sind die Zwischentöne. Ja. Und das macht mir manchmal dann zu denken, da sind wir wahrscheinlich wieder bei der Debattenkultur, ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die das wagen, die das versuchen und die dann natürlich auch Fehltritte beschreiten, Fehltritte machen, dass die in ein Gewitter kommen, dass ich mich manchmal frage, wer traut sich das dann überhaupt noch?
Die Schriftsteller müssen sich trauen, weil die Schriftsteller sind diejenigen, die genau diese Fehltritte auch beschreiben, auch eigene Fehltritte beschreiben. Dieses Recht müssen sie immer haben, das ist ein Grundrecht, ein Freiheitsrecht, das müssen wir auch alle verteidigen aus meiner Sicht.
Die Einschätzung von dem Schriftsteller Saracen Uçak hier bei uns heute im Deutschlandfunk Kultur. Ein Thema ist heute ein wichtiges Thema. Es wird wieder ein wichtiges Thema sein im britischen Unterhaus, der Brexit und wie man damit umgeht nach all dem Hin und Her des Wochenendes. Ich habe mal eine Stimme von uns, Schriftstellerkollege, der britische Schriftstellerkollege von Ihnen, James Horse, hat sich geäußert bei uns in Fazit im Kulturmagazin.
Boris Johnson ist nichts als ein Hochstapler. Sein Lebtag ist ja nichts anderes gewesen. Und bei ihm, wie bei jedem Hochstapler, wie bei jedem Jahrmarkts-Hochstapler, geht es vor allem darum, dass das sogenannte Geschäft so blitzschnell wie möglich vor sich geht, damit keiner merkt, was da eigentlich geschieht. Je länger das verschoben wird, desto größer sind die Chancen, dass er dann endgültig doch besiegt wird. Wenn man ihn im Parlamentgebäude sieht, im Fernsehen, er sieht wie ein Mann, der fast am Rande der Erschöpfung ist.
Sagt James Hawes bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Saracen Uçak, ich habe einen Vorschlag, auch mit Blick auf unsere Zeit hier heute in der Sendung. Wollen wir den Brexit verschieben?
Nein. Der wird heute beschlossen.
Okay,
alles klar. Im englischen Parlament.
Gut, dann telefonieren wir beide darüber.
Ja, genau.
Saracen Uçak, der Schriftsteller, ist an meiner Seite hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir müssen an diesem Tag mit Willy Brandt schließen. Und eine ganz eindrucksvolle Szene, die ich sozusagen in historischer Erinnerung habe, ist dieser Moment, als Willy Brandt in der DDR zu Besuch ist, 1970 als Bundeskanzler zum ersten Mal und die Menschen in Erfurt ihn rufen. Willy Brandt. Willy Brandt ans Fenster wird da gerufen. Starker Moment.
Ja, stark und brisant, nicht, wenn man bedenkt, dass ja auch irgendwelche DDR-Forderinnen da neben ihm stehen.
Ja, auf jeden Fall. Saracen Uçak, vielen Dank, dass Sie heute hier waren, unser Gast.
Sehr gerne.